Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ressourcen neu denken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und als Gäste heute mit dabei im Podcast sind Herr Sascha Roth, Bereichsleiter für Biomasse, Elektronik, Textilien und Wasser beim BDE und Herr Christian Hündgen, Geschäftsführer von Hündgen Entsorgungs GmbH und Co. KG. Hallo an Sie beide, guten Morgen zusammen.
Schönen guten Morgen, danke für die Einladung.
Guten Morgen, ebenso danke.
Ja, das Thema der heutigen Folge sind die Batteriebrände bzw. Anlagenbrände verursacht durch Batterien. Das ist ein Thema, da haben wir in diesem Podcast schon einmal drauf geguckt, aber, und deswegen machen wir die Folge auch, es bleibt, leider muss man sagen, ein aktuelles Thema. Ich würde gerne auch direkt mal mit der Aktualität und vor allem auch dem Leider einsteigen, Herr Hündgen. Sie haben ja leider persönliche Erfahrungen schon machen müssen mit Bränden. Im Mai brannte Ihre Müllsortierungsanlage in Zwisthal ab. Die Ursache für den Großbrand waren wohl Lithium-Ionen-Akkus. Können Sie da vielleicht einmal ein bisschen Ihre Sicht auf die Dinge oder vor allem das Erlebnis schildern?
Genau, also erstmal muss ich korrigieren. Die Sortieranlage ist nicht abgebrannt, sondern ein 3000 Quadratmeter großer Lagerteil, in dem wir fertig sortierte Produkte für die Weiterverarbeitung zwischenlagern und es war der 17. Mai, der 60. Geburtstag meiner Mutter und so saßen wir nachmittags beim Kaffee trinken, als ich dann den Anruf bekam, dass ein Alarm ausgelöst hat und das ist ja erstmal grundsätzlich nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich war dann natürlich, als ich sagte, okay, ich bin gerade in der Nähe, ich fahre mal kurz vorbei gucken, dass ich eben dann schon beim Türöffnen, dazu muss man wissen, dass meine Eltern noch ortsnah wohnen zum Betrieb, direkt die große schwarze Rauchwolke sah und da war schon klar, okay, das ist jetzt keine kurze Sache. Und als ich ankam, stand dann mehr oder weniger schon der Hallenteil, von dem wir gesprochen haben, im Vollbrand, trotz Löschanlage. Und hat dann im Prinzip das Ding seinen Lauf genommen und wir haben fast 4 Tage lang damit verbracht, dieses Hallenteil und das Material abzulöschen.
Ja, das ist also, ich finde das, wenn ich mir das vorstelle, schon ein sehr, sehr krasses Erlebnis. Wenn man halt da rausguckt, man sieht halt so eine, es ist ja ein riesiges Feuer, war das dann, ne?
Ja, ja, also wie gesagt, wir hatten mehrere hundert Tonnen fertiges Material, was im Prinzip dann abgebrannt ist und das sieht halt eben dann so aus, als wenn ein Treibstofflager von Putin brennt, ja.
Sie hatten das gerade eben schon mal angesprochen, mich würde das mal interessieren. Sie haben ja Brandschutztechnik, können Sie ein bisschen darüber erzählen, also was an Brandschutztechnik da war und hat es geholfen, wie war die Situation da?
Genau, also dadurch, dass wir in diesem Betriebsteil zu einem der modernsten in ganz Deutschland gehören, hatten wir natürlich auch mehrere vollautomatische Löschanlagen installiert. Wir haben auch außer der Reihe beispielsweise Funkenerkennungs- und Löschanlagen installiert. Dazu muss man sagen, dass der Betrieb zu dem Zeitpunkt, als es gebrannt hat, nicht in Betrieb war. Also das heißt, es waren so gut wie keine Mitarbeiter vor Ort und auch in dem Bereich, wo es gebrannt hatte, eben nicht. Und die Löschanlage hat insoweit funktioniert, als dass sie die Sortieranlage, also die Technik, geschützt hat. Die Löschtechnik hat aber nicht ausgereicht, um beispielsweise den Lagerbereich zu schützen. Liegt ganz einfach daran, dass der Schadenursachenermittler, der dann eben auch den Lithium-Ionen-Akku als Ursache und Täter identifiziert hat, gesagt hat, ja, durch potenzielle Zerteilung der Lithiumzelle hat es eben in einem Teil noch im Schredder angefangen zu brennen, aber eben auch mehr oder weniger gleichzeitig im Lagerbereich. Und dadurch, dass wir Anlagen ja nach Regelwerk aufgebaut bekommen und das Regelwerk eben nur eine Löschwasserversorgung für einen Brandabschnitt vorsieht, aber nie für zwei gleichzeitig, kam es dann eben, wie es kommen musste, dass einer dementsprechend unterversorgt war in der Löschwasserversorgung und der Betriebsteil des Lagers dann im Prinzip abgebrannt ist.
Und das bedeutet halt also, der Akku, der da als Ursache gefunden wurde, der wurde einfach falsch entsorgt. Und weiß man, in welchem Gerät der verbaut war?
Genau, das kann man nicht sagen. Falsch entsorgt, insoweit ja, weil wir sind Spezialist für das Sortieren und das Recyceln von Leichtverpackungen, also sprich Materialien aus dem gelben Sack, aus der gelben Tonne. Und als solches gehören eben diese Fehlwürfe nicht in das Sammelgut hinein.
Jetzt ist das Ganze ja vor allem mit den Anlagenbränden kein neues Thema mehr. Und es passiert ja auch schon häufiger, dass eben Anlagen durch Batterien in Brand gehen. Dazu hatte ja der NRW-Umweltminister Oliver Krischer den Brandort in Zwistal besucht. Und danach habe ich gelesen, in einem Interview gesagt, Einwegzigaretten, ich zitiere hier, Einwegzigaretten scheinen mir eine der Hauptursachen für solche Brände zu sein. Und hat dann die Einführung eines Pfandsystems für Lithium-Ionen-Batterien und ein Verbot von Einwegzigaretten gefordert. Politisch passiert ist danach aber nicht wirklich etwas. Können Sie da einschätzen, warum? Also warum tut man sich so schwer, eben diese Ursachen anzugehen, wenn es doch so klar zu sein scheint?
Also ich sehe das nicht ganz so wie Sie. Ich stelle schon fest, dass in der letzten Zeit sehr viel passiert ist, insbesondere weil natürlich neben Hündgen auch andere, auch namenhaftere Unternehmen vergleichbare große Brände hatten, nicht nur im privatwirtschaftlichen Bereich, sondern auch im kommunalen Bereich. Und es zeigt, es ist sozusagen kein Hündgen-Problem, sondern es ist echt ein Branchenproblem. Wir erleben das auch an verschiedenen Ketten in der Wertschöpfung, also sprich, es passiert in der Sammlung, es passiert auf den Umschlagsanlagen, es passiert auf den Sortier- und Recyclinganlagen, aber eben auch teilweise in den Müllverbrennungsanlagen oder in den Zementwerken. Ja, das ist ein großes Problem. Ja, und klar, der Handel, der hat einfach die Situation, dass er befürchtet, dass zu viel Kapital durch das Pfand gebunden wird, denn ja, die Höhe des Pfandes ist ja auch immer ein Thema. Eine Lithium-Ionen-Knopfzelle muss beispielsweise anders bepfandet werden, logischerweise als ein Fahrradakku, weil das Produkt, was dahinter steht, natürlich in einem ganz anderen Verhältnis steht. Und das sind alles so Fragen, da muss Politik eben Lösungen schaffen. Aber man sieht auch, dass Politik mit uns in Dialog tritt. Die Verbände haben meines Erachtens schon da eine ganz gute Durchschlagskraft. Und so ist jetzt beispielsweise neben den Herrn Krischer ja auch der Carsten Schneider mittlerweile bereit, einen runden Tisch zu machen und über die Probleme zu reden und auch anzugehen. Fakt ist hier nur, wir können nicht auf Europa warten, da brauchen wir auf jeden Fall eine singuläre deutsche Lösung.
Und wäre denn so ein Pfandsystem und Verbot von Einwegzigaretten für Sie dann auch eine gute Lösung, die man anstreben sollte? Oder haben Sie noch was anderes, was vielleicht wichtiger wäre?
Also natürlich ist Pfand für uns Sicht eines Betreibers wünschenswert. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, wir werden nicht ohne technologische und organisatorische Maßnahmen auskommen. Wir können uns dem nicht verschließen. Wenn wir Vergleiche zum Pfandsystem aus dem Flaschenbereich oder aus dem Aluminiumdosenbereich sehen, das Material kommt ja auch trotzdem als Fehlwurf in den gelben Sack, in die gelbe Tonne, auch weil Bürger nach wie vor zu faul sind, ihre Pfandflasche richtig zu entsorgen. Aber was wir festhalten können, ist, dass der Anteil an Pfandflaschen im gelben Sack natürlich deutlich zurückgegangen ist. Und deswegen sage ich, es ist keine reine Pfandlösung, sondern es wird immer im Promillebereich diese Akkus auch im gelben Sack, in der gelben Tonne weitergeben. Und Anlagen müssen technisch nachrüsten, da verschließen wir uns auch gar nicht vor. Aber wir müssen natürlich alles dafür tun, um von vornherein auch das Risiko zu minimieren, weil das ist wirklich wie Nadel im Heuhaufen suchen. Das ist keine einfache, triviale Angelegenheit, von der wir sprechen.
Herr Roth, mich würde mal interessieren, also die Gefahr und das Risiko, von dem wir ja sprechen, das ist ja auch etwas, was der BDE ja auch schon länger auf dem Schirm hat, also gerade die Verbände der Entsorgungswirtschaft, BDE, BDSV, BVSE, VDM haben ja eine gemeinsame Initiative ins Leben gerufen, um eben Fehlwürfe von Batterien und Akkus zu vermeiden und damit eben auch das Brandrisiko zu senken. Das ist für alle interessierten Hörerinnen und Hörer, gibt es unter batteriefreiheit.de Mustertexte zum Beispiel für Unternehmen, für die Änderung von AGBs und so weiter. Gerne da mal hingucken, Link ist in den Shownotes. Mich würde da mal interessieren, diese Initiative, Die gab es schon einen Monat vor dem Brand in Swisttal und wahrscheinlich haben sie auch schon länger daran gearbeitet, aber die Dringlichkeit dieses Problems war ja auch bekannt. Hat sie dann so eine Meldung von dem Anlagenbrand bei Hünken überrascht? Hat sie das schockiert, dass das immer noch passiert? Wie haben Sie das erlebt?
Also überrascht hat es mich nicht. Schockieren tut mich irgendwie viel mehr, dass es mittlerweile so zur Normalität dazu zu gehören scheint und man das eigentlich als naturgegebenes Phänomen betrachtet. Und das ist es definitiv nicht. Und Herr Hündgen hat ja jetzt gerade auch schon ein bisschen beschrieben, was für verschiedene Maßnahmen es gibt. Sie haben jetzt eine Initiative genannt. Tatsächlich ist es so, dass wir seit vielen Jahren dran arbeiten. Ne? Politik, sagt man immer, ist das Bohren dicker Bretter. Und das merken wir, dass das schon sehr alten ist als ein Brett, um hier dann auch zu überzeugen. Wir sehen auch, dass das langsam Früchte trägt. Bundesrat unterstützt teilweise dann auch Forderungen, zumindest das Brand zu prüfen. Auch das Einweg-E-Zigarettenverbot ist immer stärker im Fokus. Ich glaube, da passiert viel und wir haben verschiedene Adressaten auch unserer Kampagne. Das eine sind Verbraucher, ne, mit unserer Kampagne Brennpunkt Batterie. Sie haben gerade wie die Initiative Batterieerklärung angesprochen, wo wir eigentlich versuchen, vor allem Lieferkette Elektro-Altgeräte dann auch anzusprechen, weil wir da schon größere Mängel auch sehen bei der Erfassung der kommunalen Wertstoffhöfe, dass da einfach auch noch ziemlich ungenügend erfasst wird. Und auch wenn ich sehe, dass man mehr den Dialog sucht und mehr Gespräch, so hilft es uns eben nicht, solange nicht wirklich neue regulative Maßnahmen eingeführt sind. Und da haben Sie ja jetzt auch gerade schon ja, das Pfand und das E-Zigarettenverbot auch benannt. Wir selber sprechen auch nochmal von einem herstellergetragenen Brandschutzfonds. Ja, Herr Wintgen hat ja gerade präsentiert, also was man da investieren muss, ne, damit es nicht brennt. Wir machen regelmäßig auch Umfragen bei unseren Unternehmen. Da haben wir auch gesehen, der aktive Brandschutz, die aktive Brandverhinderung ist in den letzten Jahren hat sich eigentlich mehr als verdoppelt nochmal. Aber die schiere Masse einfach dieser Fehlwürfe, ja, und man muss nur einfach mal die Statistiken angucken, wie viele dieser Batterien denn auf den Markt gebracht werden, ja, die überschwemmt uns quasi zu. Ne? Es reicht eine kleine Anzahl an Fehlwürfen, ja, um eine Anlage wirklich zum Brennen zu bringen. Und da müssen wir natürlich auch nicht nur die regulativen Maßnahmen anschauen, sondern die Maßnahmen. Und im Moment tragen wir, also sprich die Unternehmen der Entsorgungsbranche, das Risiko alleine, aber eben auch die Kosten. Und über das Thema Versicherbarkeit haben wir da noch überhaupt gar nicht gesprochen.
Genau, da kommen wir nachher nochmal drauf. Mich würde mal an der Stelle jetzt so ein bisschen die Größe des Problems interessieren, aber nicht darauf geschaut, wie viele Anlagen denn es jetzt letztendlich sind, die dann gebrannt haben, sondern mich würde mal interessieren, wenn wir mal auf nicht deklarierte oder beziehungsweise auch beschädigte Batterien in den Inputströmen gucken, kann man da ein bisschen sagen, wie hoch der Anteil eigentlich ist und wie sich das auf die Sortieranlagen auswirkt? Gibt es Zahlen dazu?
Wir haben in den letzten Jahren mit ziemlich vielen Leuten gesprochen, die das eigentlich wissen müssten. Wir haben mit Versicherungswirtschaft gesprochen, mit den Versicherungsstatistikern, mit Polizei, mit Feuerwehr. Das ist total schwer, genau hundertprozentig zu sagen, welcher Batterietyp ist, ne, ob eine bestimmte Batterieart besonders gefährlich ist. Aber man kann so schon generell sagen, ja, natürlich sind es mülltonnengängige Batteriensysteme eingebaut in kleinen Geräten, ne, die man schnell mal weggeworfen hat, die man vielleicht auch nicht sofort als batterietragendes Altgerät kennt. Ne. Wir nennen es ja oft in der Diskussion, dass jetzt die elektronische Grußkarte ist oder der blinkende Turnschuh. Aber häufig sind es tatsächlich auch achtlos weggeworfene Sachen, die dann wirklich mit großen Akkus, ne, aus dem Laptopgehäuse etc., die dann auch zu brennen anfangen. Es gibt keine gesicherten Statistiken. Man kann aber schon durch das bestimmte Brandverhalten, wie schnell brennt eben dann das ab, oder wie schnell breitet sich der Brand aus, da kann man mit relativer Sicherheit dann auch sagen, dass es sich dann auch um Batterien handelt. Wir sind da auch nach wie vor als Verbände dran, hier nochmal bessere Datengrundlagen auch zu haben. Und es gibt natürlich auch erste Versuche mit Detektionssystemen, ne, KI, Aussortierung etc. pp. Da auch nochmal bessere Daten herzubekommen. Aber der Fakt ist ja, also die Bilder und die Medienberichte sprechen auch für sich. Ne? Die schiere Anzahl der Anlagenbrände zeigt ja, dass es da ein großes Problem gibt.
Können denn gesammelte Daten präventiv genutzt werden? Also wie werden dann gesammelte Daten weiterverarbeitet?
Also ich glaube, 100% Vermeidung wird niemals funktionieren. Also dafür ist es dann doch zu komplex und auch sehr viele unterschiedliche Prozessschritte immer in der Behandlungskette unterschiedlicher Abfallfraktionen. Was wir aber wissen, und wir machen auch regelmäßige Mitgliederumfragen, ist, dass der allergrößte Anteil der Brände eben im Bereich der Erfassung, Anlieferung, Lagerung auch entsteht. Das sind ungefähr 20% der Fälle ist es dann, wenn es nach der Zerkleinerung passiert. Ne? Deswegen, ich kenne die Stimmen in der Öffentlichkeit, die häufig sagen, ja, da sind eigentlich die Anlagenbetreiber selber schuld, ne, wenn sie das Zeug alles schreddern, aber da sprechen die Zahlen tatsächlich eine Sprache. Es gibt ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten, ja, bei der Lagerung, bei der Anlieferung, hier tatsächlich auch nochmal drauf zu achten, okay, wie lagert man das Shit gut? Habe ich bestimmte Abstände dann eben zu den anderen Anlagenbereichen etc. pp. Wird auch viel gemacht. Wir haben ja auch als Entsorgerverbände auch mit der Versicherungswirtschaft zusammen an Richtlinien, Brandschutzrichtlinien gearbeitet, diese auch erneuert. Das klingt auch gut. Also ich glaube, da ist auch technologisch und auch bautechnisch viel machbar. Aber jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben eine alte Anlage, Sie haben eine bestehende Anlagenstruktur. Oder auf einmal müssen Sie anfangen und Ihre Lagerbereiche dann auf einmal woanders hinzusetzen, bestehende Anlagen und auf einmal komplett neue Löscheinrichtungen reinzubauen. Das ist nicht ohne weiteres möglich und teilweise technisch auch unmöglich. Und wenn wir das die Kosten bei neuen Anlagen anschauen, dann sind die teilweise horrend. Also ich kenne da Zahlen, die gehen von 20-25% der Anlagenkosten nur für den Brandschutz eben aus. Das sind dann Kosten, die brauchen wir einerseits, um die Versicherbarkeit zu haben, aber die trägt halt im Moment die Entsorgungsbranche alleine. Und deswegen sagen wir auch immer, das muss halt, diese Kosten müssen dann auch auf breitere Schultern dann auch getragen werden.
Da würde mich mal an der Stelle interessieren, Herr Hönken, Sie hatten ja eben gesagt, dass Ihre Anlage eigentlich sehr modern war. Warum ist es denn trotzdem so schwierig, überhaupt so Batterien zu erkennen? Also wie weit ist da die Technik eigentlich an der Stelle? Beziehungsweise tut sich da in Zukunft vielleicht auch was, dass man das eher erkennen kann, wo etwas falsch entsorgt worden ist?
Also Sie müssen sich das ja so vorstellen, dass wir einfach eine große Industrieanlage sind, die ungefähr, sag ich mal, 4 Millionen Einwohner betreut. Das heißt, dort kommen, Schubboden-LKWs an, die eine Ladefläche haben, die dann nach hinten das Material ablädt und rausdrückt. Und von diesen Fahrzeugen kommen ca. 30 bis 40 pro Tag. Das heißt, das sind 3.000 bis 4.000 Kubikmeter lose Schüttung, die wir jeden Tag angeliefert bekommen und verarbeiten. Es ist nicht möglich, dort technologisch sozusagen eine Art Scanner vorzuschalten, wie beim Flughafen, wo man dann sagt, naja, okay, dann geht hier, bevor es in die Lagerbox geht, geht das einmal hier über diesen Scanner und dann holen wir uns eben die Lithium-Ionen-Akkus raus und haben dann nur noch sauber kontrolliertes Material eben im Lagerbereich und ab dann eben für den weiteren Prozess. Es gibt Technologien, die das versuchen, in einem großen Anlagenstil einzubauen. Diese sind dann nachgeschaltet sozusagen zur Sacköffnung. Dort haben wir das Problem, dass wir mit Überlagerungsmengen zu kämpfen haben. Also ähnlich wie beim Röntgen am Flughafen haben wir dann teilweise Probleme ab Höhen von 30 bis 60 Zentimeter, je nachdem welcher Anbieter dort jetzt ist. Es gibt keine Sicherheit natürlich, die diese Anbieter angeben, sondern sie haben natürlich nur sie haben keine 100%ige Genauigkeit. Dazu kommt ja eben auch noch, das muss nachgerüstet werden, Röntgen mit dem ganzen Bleikörper und so weiter in dieser Maschine. Die wiegen auch mehrere Tonnen, das heißt statisch und baulich kann man das nicht so einfach nachrüsten. Also wenn Sie da mit den Herstellern sprechen, die haben dann vielleicht ein, zwei Modelle im Feld, aber noch keine flächendeckende Lösung. Das sind alles so jetzt nochmal nur so ein Teil an Problemen, die wir haben, um Lithium-Ionen-Akkus da richtig zu erkennen. Und ein Problem ist natürlich auch, was mache ich denn mit der aussortierten Fraktion. Also wer nimmt das denn nachher ab? Wer kauft das denn? Oder an wen geben wir es kostenpflichtig ab? Sie müssen sich das ja so vorstellen, ähnlich wie der Joghurtbecher Joghurtreste hat oder Ölverschmutzungen im Material drin sind, Säfte, Milchreste. Das würde ja alles dann auch anhaften an diesen Lithium-Ionen-Resten. Wer kauft diese verunreinigte Fraktion? Und ein Pfand würde es schaffen, dass wir eine sortenreine Fraktion gewinnen. Ich selber bin auch kein Freund von einer erweiterten Rücknahme, beispielsweise im Handel. Denn der Handel ist selber absolut unqualifiziert im Umgang mit diesen Lithium-Ionen-Akkus. Und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis dann die Ikeas oder Saturns oder auch sogar eventuell die Tankstellen und der kleine Kiosk in der Stadt abbrennen. Wenn das so vehement gefordert wird, wie die Politik das möchte. Also da sehe ich wirklich den Pfand als einen der wesentlichen Treiber, um das Risiko zu minimieren, um aber auch gleichzeitig eine im Anschluss verwertbare Fraktion zu gewinnen.
Das heißt, Sie würden sich darauf konzentrieren, wer hier eigentlich der Verursacher dann ist, beziehungsweise derjenige, der die Sachen falsch entsorgt, oder?
Ja, das kann man jetzt so sehen, aber wie gesagt, nochmal, wir wollen ja gar keine Schuldfrage stellen, sondern wir wollen ja eine Lösung anbieten, und die Lösung kann ja nicht nur heißen, der Akku muss raus, sondern die Lösung muss halt eben auch mit einschließen, wie wird er im Anschluss verwertet. Und das ist einfach ein Gesetz der Kreislaufwirtschaft. Je besser der erfasste Wertstoff ist, umso besser kann ich ihn eben in den Markt zurückbringen und umso höher sind die Recyclingquoten. Und nichts anderes versuchen wir mit dieser Pfandlösung auch mit einzuschließen.
Wie sieht das an der Stelle der BDE? Also ist das ähnlich? Also wie sehen Sie da die Herstellerverantwortung, die ja auch viel diskutiert wird? Oder glauben Sie auch, wir brauchen eher mal mehr und bessere Informationen auch für Bürgerinnen und Bürger, um da ein bisschen Bewusstsein auch zu schaffen, was eigentlich passieren kann? Oder wo steht der BDE?
Also klar, wir brauchen mehr Informationen. Da wären wir die Letzten, die sagen, man könnte die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht noch mehr informieren. Allein mir fällt der Glaube, dass das allein ausreicht. Also deswegen fordern wir ja auch schon seit Jahren dieses Pfand, und bei aller Komplexität, Herr Hündgen hat es gerade gesagt, was für uns gerade quasi ein Schadstoff, ein Fehlwurf im falschen Stoffstrom ist, ist für andere halt ein Wertstoff. Ne? Einerseits reden wir die ganze über Kreislaufwirtschaft, Unabhängigkeit von Rohstoffen. Ne? Lithium ist wirklich eigentlich ein teurer Rohstoff, den man gut gesammelt, ne? In einer entsprechenden homogenen Masse. Natürlich hätte man da ganz andere Verwertungsmöglichkeiten auch. Und wir haben es ja am Beispiel auch des Flaschenpfands auch gesehen, ne, mit Rücklaufquoten von weit über 90%, dass sowas dann auch fliegen kann. Die Komplexitäten sind uns natürlich bewusst. Leicht ist das nicht, aber ich muss ja immer eine Kosten- und Nutzenrechnung aufmachen. Da ist ja das, was wir gerade gesagt haben, diese Kosten, ja, und die beziffern wir also je nach Jahr in einem hohen dreistelligen Millionenbereich. Wir haben jetzt allein dieses Jahr, ne, wir sammeln ja oder wir schauen uns an, was das berichten die Medien auch. Wir sind im Austausch mit den Mitgliedsunternehmen. Allein dieses Jahr auch wieder 90 wirklich große Ereignisse an Bränden. Ja, wahrscheinlich sind es da noch mehr, die also im Millionenbereich dann, ne, und teilweise auch mehrfach im Millionenbereich dann auch an Kosten liegen. Nochmal, das sind alles Kosten, die werden gerade von uns getragen. Da will ich schon mal jetzt das im Bereich auch der Versicherung. Man kann sich vorstellen, die Holzindustrie ist eine sehr riskante Branche für Versicherer. Die Schadensgeldentgelt für die Entsorgungsbranche ist beim Brand mittlerweile doppelt so hoch. Ja, sie finden einfach eigentlich niemanden mehr, ne, der versichern kann. Jetzt haben sie große Player, die sagen, ja, da müssen wir das Risiko selber tragen. Aber hier gehen gerade auch Geschäftsmodelle einfach kaputt. Ne? Leute, wenn es einmal gebrannt hat, dann überlegen die sich, ob sie die Anlage überhaupt nochmal aufbauen. Und dann nicht mehr über Kreislaufwirtschaft und Recycling reden und wie man die Sekundärrohstoffe wieder auf den Markt bekommt und so weiter, weil dann gibt es diese Anlagen nicht mehr. Und da sehe ich schon einen klaren Zielkonflikt auch. Und da muss man auch ran. Und natürlich muss man daraus und Reiter auch mal benennen. Kein einziger Batteriehersteller hat natürlich das Interesse, dass irgendwie seine Produkte am Ende des Lebenszyklus zu brennen anfangen. Aber aufgrund der Beschaffenheit, wie sie in den Geräten drin sind, dass wir einfach ein Verbraucherinteresse dran haben, alles viel mobiler zu haben, alles kabellos. Das ist ja ein berechtigter Wunsch, das kann ich verstehen. Aber wenn er so viele negative Folgen am Ende der Kette hat, dann muss man sagen, okay Leute, dann müssen wir das nochmal neu austarieren. Da braucht man nochmal neue Regularien und dann ist das aktuelle System der erweiterten Herstellerverantwortung nicht mehr ausreichend. Und deswegen sagen wir, wir haben Pfand und nochmal, da brauchen wir auch einen Fonds für die Anlagen, wo es dann doch brennt, um auch zu unterstützen, dass wir Investitionen in den Brandschutz dann eben auch irgendwo refinanzieren.
Wie lange sind so Anlagen, wenn man die dann wieder aufbaut, außer Betrieb nach einem Brand?
Ja, also jetzt in unserem Beispiel war es so, dass wir ungefähr einen Zeitraum von 14 Tagen hatten, in dem wir nicht produzieren konnten. Lag jetzt daran, wie gesagt, ich habe es eben gesagt, der Lagerbereich ist zwar zerstört worden, aber die Brandschutztechnik musste natürlich auch für den restlichen Betriebsteil erst nochmal gründlich überprüft und repariert werden. Jetzt muss man sich aber ja so vorstellen, wir haben ja gewisse vertragliche Pflichten, das heißt, wir nehmen weiter diese 3.000 bis 4.000 Kubikmeter Material pro Tag an, haben das dann verpresst in Ballen zwischengelagert und dann sukzessive wieder abgearbeitet. Also muss auch ganz klar sagen, es kann auch irgendwo zu neapolitanischen Verhältnissen kommen, in dem dann wirklich mal der Entsorger keine alternative Lösung hat, außer dass der Abfall eben stehen bleibt beim Haushalt. Und das kann nicht im Sinne des Bürgers sein. Ich glaube einfach, vielen ist überhaupt gar nicht klar, wenn man mit ihnen über das Thema redet. Deswegen, ich bin jetzt nicht per se gegen Aufklärung, ja, wo ich aber auch dafür bin, ist, dass man beispielsweise generelle Sammelstrukturen in Deutschland auch überdenkt. Wir haben keine einheitliche Systemlandschaft, was die Erfassung angeht. Wir haben Bereiche, in denen gibt es eine gelbe Sacksammlung. Es gibt Bereiche, in denen haben wir eine gelbe Tonnensammlung. Es gibt wiederum Sondersammelsysteme wie die Wertstofftonne, in denen stoffgleiche Nichtverpackungen mit über das Behältnis entsorgt werden dürfen. Und das schafft natürlich auch keine einheitliche Aufklärung, das schafft Verunsicherung und das ist etwas, wo ich eigentlich der Meinung bin, dass man das auch innerhalb Deutschlands mit parallel angehen muss, dass man wirklich von Flensburg bis Füssen genau weiß, wie habe ich meinen Abfall richtig zu trennen und zu entsorgen und hier sehe ich eigentlich auch noch extrem hohen Nachholbedarf.
Jetzt plant ja die EU, ab 2027 verpflichtende Batteriepässe einzuführen. Was bedeutet, dass alle neu in der EU auf den Markt gebrachten Traktionsbatterien, Batterien von Zweirädern und Industriebatterien über 2 Kilowattstunden Kapazität einen digitalen Batteriepass benötigen. Wäre das so eine Maßnahme, die vielleicht so etwas vereinfachen kann? Ist das vielleicht auch eine Problemlösung oder ist das wieder einfach nur mehr Bürokratie? Wie schätzen Sie das ein?
Ich würde mich mal an der Antwort versuchen. Ich glaube ehrlich gesagt, fürs Brandproblem nützt uns der Batteriepass erstmal nichts. Ja, es kann helfen bei der Rückhologistik. Wenn ich schaue, was sind das für Komponenten, die mit drin sind, na, möglicherweise kann ich hier bestimmte Sortiersysteme dann vielleicht auch anpassen. Das ist noch alles ein bisschen Zukunftsmusik. Nochmal, aber wenn Sie sich den konkreten Fall vorstellen, eines Konsumenten von einem E-Vape, ja, so, und der schmeißt das Ding jetzt aus lauter Faulheit in die Papiertonne. Da nützt ihn der beste Batterieproduktpass, der digital auszulesen ist, nichts, damit das verhindert wird. Das setzt eben anders an. Generell finden wir das auch wichtig. Also digitale Produktpässe muss man einfach schauen, ne, wie die auch in die Anlagentechnik und so weiter integrierbar sind. Aber ich glaube, also dieser Pass setzt erstmal an anderen Dingen an. Aber jetzt nicht unbedingt am Problem der Batteriebrände. Interessante ist, weil Sie gerade ja die Batterieverordnung auch da benannt haben, nochmal die Vorgabe, dass dann Batterien auch wirklich problemlos und leicht entnehmbar sein müssen aus den Gerätschaften. Ja, das hilft zum Beispiel nochmal, wenn wir in der regulären Erfassung sind, ja, und das Fachpersonal vor Ort, mal an den Wertstoffhöfen, ja, wenn die es dann leichter haben, dass die Batterien auch wirklich zu entnehmen. Da hoffe ich, dass da ein bisschen eine Wirkung auch entsteht, aber der Vollzug, auch der flächendeckende Vollzug ist da eher das Problem und der ist noch Kraft und da hilft uns, glaube ich, da die Batterieverordnung relativ wenig. Dritter Punkt noch bei der Batterieverordnung, auch die schreibt nochmal vor, nämlich das Pfand nochmal zu prüfen. Ja, wir hatten ja in Deutschland bereits einen Austausch zum Batteriepfand. Es gab auch eine Studie, dieses Uber, das war gesagt hat, ist schwer, kostet, aber es ist definitiv ein Lenkungsanreiz da, ja, und hat insofern positive Nebenwirkungen, was die Sammelquote von Batterien betrifft, Verringerung der Brandrisiken, aber auch generell das Thema Erhöhung Sammelquote bei Elektroaltgeräten. Die Hälfte von dem ist gesetzlich vorgeschrieben.
Wo Sie jetzt gerade schon einmal die Hersteller auch noch angesprochen hatten, wäre das auch so ein Wunsch an Batteriehersteller vielleicht, dass man da auch mal schaut, also nicht nur entnehmbare Batterien, sondern vielleicht auch brandsichere Designs zu priorisieren? Also haben die Hersteller da auch eine Verantwortung mit oder nehmen Sie die so ein bisschen raus?
Ja, also natürlich hat der Hersteller da auch eine Pflicht, den Akku besser zu designen und zu verpacken, sicherer zu bauen. Das ist im Endeffekt genauso wie Brand-Owners verpflichtet sind, ihre Verpackung auch recyclingfähiger zu machen. Also ich glaube, auch davor verschließen die sich auch nicht. Ja, deswegen ist es wichtig, dass wir den Dialog führen, und deswegen sehe ich schon auch, dass über die Verbandsarbeit und über den Dialog mit der Politik auch einfach Musik in die Diskussion hineinkommt. Und ich würde sagen, generell schon, dass sich in den letzten Monaten sehr viel bewegt hat, auch beispielsweise über die IHK werden da Initiativen vorangebracht und Stellungnahmen versucht abzugeben an die Politik, weil es betrifft ja wirklich eigentlich jeden. Ja, wir alle sind irgendwie entweder direkt oder indirekt betroffen. Und ich kenne auch genügend Geschichten, wo beispielsweise auch E-Vapes einfach in der Hose auf einmal explodiert sind oder neben dem Nachttisch. Und es gibt einfach Produkte, wo ein besonderes Risiko besteht. Wir diskutieren aber ja auch nicht bei Elektroautos, nur weil die Akkus eine besonders problematische Hitzeentwicklung haben und Menschen schon in Elektroautos verbrannt sind, stellen wir ja auch nicht dieses Thema in Frage generell. Ja, sondern wir suchen weiter nach Lösungen. Und ich glaube, das ist hier auch ganz wichtig, dass man uns unterstützt, diese Lösungen zu schaffen. Das wollen wir auch. Die Branche ist da stark genug, aber wir kommen nicht drum herum, dass Politik uns Gehör schenkt und sich auch der Thematik widmet.
Herr Roth, Sie sehen das ähnlich?
Ich sehe das ähnlich. Ich glaube auch, man muss bei der Sensibilisierung auch immer weitermachen. Ich glaube, es gibt kaum so eine dynamische Branche wie eigentlich die Batterieindustrie. Na, sieht man einfach an den Anforderungen auch nochmal in der Energieinfrastruktur und so weiter. Mir fehlt ein bisschen die Fantasie. Ich habe ja ein Bedürfnis, auf engstem Raum viel Energie zu speichern, ja, was natürlich immer physisch dann zu Reaktionen führen kann, zu ziemlich heftigen und schnellen, wenn eine bestimmte Beschädigung vorliegt. Ja. Mag sein, dass es da auch Systeme gibt, die da weniger anfällig sind und weniger riskant sind. Das wäre gut, da auf jeden Fall nochmal die Forschung auch da in diese Richtung zu bringen. Aber wir sehen an den Reaktionen, wie sie sich von der Batterieindustrie und auch von der Elektroindustrie teilweise zeigen, dass der Groschen da, glaube ich, noch nicht ganz gefallen ist tatsächlich. Man verweist auf die bestehenden Gesetze. Und diese bestehenden Gesetze haben viele Pflichten und Anforderungen, die wir so auch unterstreichen. Aber wie gesagt, es fehlt hier am Vollzug. Ja, und es reicht einfach aufgrund der schieren Masse der Batterien und der hohen Problematik der Fehlwürfe, reicht das auch nicht mehr. Ne? Und von daher braucht es eben diese Weiterentwicklung, die Herstellerverantwortung.
Jetzt hätte ich zum Abschluss dieser Podcast-Folge noch eine Frage, weil Herr Roth, Sie hat das, glaube ich, ganz am Anfang mal gesagt. Die Gefahr ist oder das, was gerade auch ein bisschen passiert, dass Batteriebrände so ein bisschen als Normalität angesehen werden, weil es einfach mittlerweile schon so häufig passiert. Und das ist ja auch eine große Gefahr, dass man dann vielleicht auch ein bisschen so die Augen verschließt oder ne, sagt, ja, das passiert sowieso die ganze Zeit. Was brauchen wir denn am dringlichsten, um dem gegenzusteuern? Also was wäre jetzt eigentlich für Sie so der nächste Schritt, den man dringend umsetzen sollte? Wären das sowas wie strengere Gesetze? Brauchen wir andere oder bessere Technologie? Verbraucherumdenken? Also was wäre so das Erste, was wir umsetzen sollten?
Ja, alles zusammen tatsächlich. Also da gibt es natürlich, ja, es braucht diese Gesetze und da mal die Mühlen langsam. Wir haben den runden Tisch gerade angesprochen. Auf den setzen wir natürlich, dass man sich da wirklich nochmal zusammensetzt mit den verschiedenen Stakeholdern. Ich glaube einfach, aufgrund der Brisanz des Themas kommt das immer mehr. Ne? Wir haben gerade darüber gesprochen, was passiert in dem Fall, wenn da irgendwann mal dann die gelben Säcke stehen gelassen werden, weil dann tut es nämlich richtig weh. Ich muss sagen, wir haben selten bei einem Thema so viel Zuspruch, aber auch Kooperationen zwischen den Verbänden wie beim Batteriebrandthema und auch über die Entsorgungsbranche hinaus. Also wir haben wirklich mit den Feuerwehrverbänden große angelegte Aktionen. Da haben wir der Politik mal demonstriert in dem sogenannten Demonstrator, wie schnell eigentlich die Brände da ausbrechen können. Wir haben mit der Versicherungswirtschaft sind wir da im großen Austausch. Wir haben damals bei unseren Forderungen zum Einweg-E-Zigarettenverbot, und das will schon was heißen, wenn man als Wirtschaftsverband ne, ein Produktverbot einfordert, aber wir haben gesagt, das ist einfach eigentlich nicht mehr alles möglich. Da sind wir mit Umweltverbänden, mit Kinderschutzbänden, Kinderschutzverbänden, mit Ärzteverbänden irgendwie im Gespräch. Ja? Also es ist einfach ein gesellschaftliches Thema, das wird immer virulenter, und ich hoffe nicht, dass es irgendwie die Brisanz ist im Alltag, ne, die dann dazu führt, dass die Politik dann da agiert, sondern das, was wir auch früher hinbekommen. Deswegen setzen wir da auf jeden Fall auf den runden Tisch. Wir haben ein paar Lösungsmöglichkeiten angeboten. Jetzt müssen wir sie halt mal im Konkreten dann auch besprechen.
Herr Hündgen, für Sie, also mit der Erfahrung, die Sie gemacht haben, was wäre für Sie so das Wichtigste zum Umsetzen?
Ja, ich meine, Herr Roth hat im Endeffekt schon die wesentlichen Punkte gesagt, die sehe ich ähnlich so. Ich würde jetzt auch einfach mal sagen, man muss ins Machen kommen, und ich sehe jetzt also auch überhaupt keine Schwierigkeit, wenn man jetzt einfach sagt, Stichtag 1.1. Beispielsweise 27, ab dann wird Batterien befandet, dann ist das etwas, wo man auf Sicht arbeiten kann, und dann wird der Aufschrei groß sein und das Gejammer, aber am Ende muss man vor allen Dingen auch mal ins Machen kommen, und man kann dann immer auch nachsteuern gerne, aber jetzt einfach zu sagen, okay, wir reden nur und wir tauschen uns aus, das ist sicherlich wichtig. Und sich da auch die Meinungen anzuhören und die Fürs und die Widers. Aber am Ende, es muss auch einfach was passieren. Und das wäre mir besonders wichtig. Ja, egal, was man macht, ob man jetzt ein Fondsgeld einsammelt, um dann die Entsorger zu unterstützen. Egal wie, man muss jetzt wirklich auch mal ins Machen kommen. Und das ist wirklich der Appell an die Politik.
Ich würde gerne noch eine Sache ergänzen, weil wir auch noch mal ne, ins Machen und Tun kommen. Die österreichische Regierung hat angekündigt, dass man zum Wechsel des Jahres, ne, zum 01.01.26, die Einweg-E-Zigaretten verbietet. Damit folgen sie die Schritte von Belgien und Frankreich, die das auch abgestimmt mit der EU-Kommission so ein nationales Verbot eingeführt haben. Wir hatten damals Briefe an Frau Lemke damals als Umweltministerin geschrieben. Wir sprechen auch aktuell mit Herrn Schneider darüber. Beim Thema Lachgaskartuschen, vielleicht auch irgendwann mal ein Thema in Ihrem Podcast, da geht das ja auch relativ einfach. Ne? Warum sollte man es dann machen? Da fehlen einfach die Argumente. Da muss man sich einfach trauen.
Genau. Also sich trauen und einfach mal machen, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Aufruf. Nochmal zum Schluss des Podcasts. Ich finde auch, dass gerade auch beim Pfandsystem wäre ja auch, also hätte Deutschland ja auch einfach eine Möglichkeit, wenn man das umsetzt, ein bisschen eine Vorreiterrolle einzunehmen. Und ich meine, die Erfahrung mit Pfandsystemen, die ist ja da. So, also das Wissen um das Umsetzen, wie man es machen kann, das hat man hier ja. Also sollte die Umsetzung da ja auch möglich sein. Es bleibt auf jeden Fall spannend zu beobachten. Ich finde es erstmal super, dass Sie beide gesagt haben, dass da schon einiges gemacht wird, beziehungsweise in Arbeit ist, und dass ein Bewusstsein auch da ist, dass es eben nicht neue Normalität wird, dass Anlagen brennen. Und ich hoffe, dass da auch Lösungen zeitnah kommen. Wir beobachten das auf jeden Fall und schauen uns in diesem Podcast auch in der Zukunft bestimmt das Thema noch einmal an, um mal zu sehen, was sich bis dahin dann hoffentlich auch getan hat. Für heute bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei Ihnen beiden für die Teilnahme in diesem Podcast und vor allem auch die Einblicke. Danke, Herr Hündgen, danke, Herr Roth, dass Sie beim Podcast dabei waren.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Dankeschön.